Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist ein Wort aus der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 18, das über diesem Osterfest steht. Und mit diesem Wort möchte ich Sie herzlich begrüßen, denn wir feiern diesen Gottesdienst wie immer im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und was ist Ostern, ohne dass wir uns richtig begrüßen? Und zwar mit dem alten Ostergruß, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das kann man gar nicht im Sitzen, deshalb lass uns doch mal ganz kurz dazu aufstehen, so weit wie möglich, und uns das Ruß zurufen, wer das nicht kennt, der Herr ist auferstanden, und wir antworten dreimal, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden.
Er ist auferstanden.
Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. So haben wir Ostern begrüßt. Jetzt können Sie auch mal sich selbst mal begrüßen. Drehen Sie sich doch mal einfach mal um, wo Sie so sitzen oder neben sich. Ich sag mal, wenn wir jetzt mal gerade stehen, also so weit noch nicht gesehen. Sie können sich auch jetzt wieder setzen, wenn Sie wollen. Und wenn aus irgendeinem Grunde jemand sagt, Mensch, ich hätte jetzt noch gerne ein bisschen geschwätzt mit dem, der vor, hinter, neben mir sitzt. Und dann, wie gesagt, wir haben noch Kirchkaffee gleich. Gute Möglichkeit. Ja, wir haben aber auch, Ostern ist sowieso ja ein besonderer Gottesdienst. Wir haben noch dadurch einen besonderen Gottesdienst, dass wir heute auch eine Taufe in diesem Gottesdienst feiern, die Emilia Nobbe, die schon freundlich herüberguckt und gleich getauft wird. Wir wollen sie selber begrüßen, aber auch die Eltern, alle, die zur Familie gehören, die Paten, seien sie alle herzlich hier willkommen. Und wir freuen uns, dass wir mit Ihnen so diesen Ostersonntag ja auch gemeinsam als Taufsonntag feiern dürfen. Wie immer so ein paar wenige Dinge noch. Wir sammeln auch in diesem Gottesdienst wieder Kollekte an zwei Stellen. Opferbeutler wird dann Musikstück sein, das wird dann noch angesagt. Wir machen es jetzt in diesem Monat wieder für diakonische Aufgaben der Gemeinde. Wir haben ja ganz lange jetzt für unsere Tafel gesammelt. Und da kam ein bisschen Entwarnung letzte Mal. Wir haben das ja deshalb gemacht, weil die sehr, sehr viele zusätzliche Menschen hatten in der Tafel. Das ist auch weiterhin so, aber es hat sich doch manches ein bisschen gebessert. Es ist noch ein größerer Laden dazugekommen, der auch für die Tafel noch Sachen bereitstellt, sodass gesagt wurde, im Moment geht es eigentlich so ganz gut. Und wir haben ja auch noch andere Aufgaben in unserer Gemeinde, dass die diakonisch unterstützt werden sollen, sodass wir das im Moment mal wieder dafür nehmen. Und am Ausgang ist diesmal am Ostersonntag die Kollekte festgelegt, nicht von der Landeskirche, sondern vom Presbyterium. Und das ist, so haben wir dann gedacht, weil letzten Sonntag haben wir ja für die Jugendarbeit Westfalens sammeln müssen im Rahmen der Konfirmation, haben wir gesagt, jetzt sammeln wir heute für unsere Kinder- und Jugendarbeit in unserer Kirchengemeinde und wollen das ganz herzlich am Ausgang auch anbefehlen. Ostermontag, so ist es seit einem Jahr schon der Fall, wollen wir den Gottesdienst in unserer Region feiern. Region heißt mit Burbach und Neunkirchen, und von daher wandern diese Gottesdienste. Am Ostermontag ist der Gottesdienst in der Kirche in Burbach. Ich weiß nicht, ob Burbach ein Universitätsort ist, aber die haben immer 10.15 Uhr. Erinnert mich immer an meine Uni, war immer CT, immer Viertel nach ging alles los. 10.15 Uhr. Hat auch den Vorteil, wenn man knapp dran ist, kommt da nicht gleich zu spät. Nächster Gottesdienst hier in der Kirche ist schon nächsten Sonntag. Und dann haben wir wieder einen besonderen Gottesdienst-Extrakt. Gottesdienst, ich sage bewusst nicht nur extrakt Jugendgottesdienst, denn das hört sich so an, als wenn nur junge Leute eingeladen sind. Jeder darf herzlich kommen. Aber es ist in dem Sinne was Besonderes, denn unsere Jüngeren aus dem Extraktteam werden den in besonderem Maße gestalten. Und ich bin mal ganz, ganz gespannt, wie das wird. Herzliche Einladung auch an alle. Für die Woche selber möchte ich nur auf eine Sache noch hinweisen, beziehungsweise es ist eigentlich übernächste Woche, da findet in Lützen wieder ein Frühstück für alle statt, Mittwoch, den 19.04., 9.30 Uhr. Da wäre nur wieder wichtig, dass man sich bei der Presbyterin Ute Klutschek anmeldet, wenn man dort teilnehmen möchte. Ich selber habe Urlaub vom 10.04. bis Ende der Woche, 16.04. Vertretung hat dann Pfarrer Jens Brakensick. Und ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben heute auch Kirchkaffee wieder. Und ich war schon mal drüben und habe gesehen, das ist wirklich ganz, ganz toll vorbereitet und unheimlich schön. Und es wäre wirklich schön, wenn da noch eine ganze Reihe noch Zeit hätten, noch rüberzukommen nachher ins Gemeindehaus gegenüber und noch ein bisschen bleiben können, dass wir auch so miteinander ins Gespräch kommen. So viel einmal für jetzt. Jetzt wollen wir ein Osterlied singen, das denke ich auch viele kennen, ein Evergreen, so könnte man sagen. Wir wollen alle fröhlich sein. Im Livestream, die möchte ich auch herzlich begrüßen, die zuschauen, weil wir nicht mehr die Texte einspielen können, sollten Sie aber zu Hause ein Gesangbuch bereit haben, dann schlagen Sie das Lied 100 auf, die Strophen 1 bis 5.
Wir wollen alle fröhlich sein, in dieser österlichen Zeit, denn nur unsere Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 gelobt sei Christus, Mariens Sohn.
Die Ostergeschichte lesen und ich lese aus der Basisbibel Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Am ersten Tag der neuen Woche gingen die Frauen gleich in der Morgendämmerung zum Grab. Sie brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer, doch den Leichnam von Jesus, dem Herrn, konnten sie nicht finden. Sie überlegten noch, was sie von all dem halten sollten. Da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und hielten den Blick gesenkt. Die beiden Männer sagten zu ihnen: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Erinnert euch an das, was er damals in Galiläa zu euch gesagt hat. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden, in die Hände der Sünder und am Kreuz sterben. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte. Die Frauen kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den 11 Jüngern und den anderen Anwesenden. Es waren Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus und noch andere, die zu ihnen gehörten. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die Apostel hielten ihren Bericht für reine Erfindung und glaubten ihnen nicht. Aber Petrus stand auf und rannte zum Grab. Er schaute hinein, sah aber nur die Leinenbinden. So ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Ich würde gerne mit uns beten, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Vater, ich danke dir, dass du nicht tot geblieben bist. Ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast, dass du auferstanden bist und damit ja alle unsere Schuld getilgt hast, die eigentlich wir hätten tragen sollen. Ich danke dir, dass wir dafür Grund zu feiern heute haben. Wir wollen die Osterfreude haben in diesem Gottesdienst. Wir wollen sie gleich mit nach draußen nehmen in die Welt. Ich möchte dich bitten, dass du diesen Gottesdienst segnest, dass du die Taufe nachher segnest. Sei du einfach mitten unter uns. Erfülle diese Kirche mit deiner Freude, mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Licht. Amen.
Liegt in seinem Namen, unser Blut befreite mich.
Ja, wie schon in der Begrüßung gesagt, wollen wir in diesem Gottesdienst eine Taufe feiern. Emilia Nobbe. Emilia, habe ich mal geguckt, wo kommt das her? Hat so griechisch-lateinische Wurzeln und hat so ein bisschen so im Wortstamm das Gewinnende, das Eifrige gedacht, die Eifrige, die Ehrgeizige. Weißt du, stimmt das so? Kommt das hin? Kommt hin. Also unter Umständen taufen wir heute einen kommenden Olympiasiegerin oder Bundeskanzlerin. Ne? Also wenn sie ehrgeizig ist, eins von beiden. Mal gucken. Schauen wir mal. Aber wir wollen sie Gottes Liebe anbefehlen. Und es ist, wie es mal jemand sagt, es ist immer wieder neu, wenn ein Kind geboren wird. Wir entdecken Gott immer wieder auf frischer Tat und so ist es. Wenn wir aber taufen, so ist das ja nicht irgendwo mal von irgendwelchen Kirchenleuten mal erfunden worden, sondern es geht auf Jesus selber zurück. Und so möchte ich uns zwei Stellen lesen, von denen das Evangelium uns berichtet, dass Jesus es so mitgegeben hat. Zum einen aus dem Ende des Matthäus-Evangeliums, da heißt es, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie auch alles, was ich euch beigebracht, befohlen habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit. Und im Markus-Evangelium wird auch nochmal deutlich, gerade wenn wir kleine Kinder taufen, jetzt ist ja Emilia kein ganz, ganz kleines Baby mehr, aber trotzdem in so einem Alter, wo sie das ja noch nicht so verstehen kann. Und deshalb wie wichtig auch zu sehen, dass eines ihr natürlich nicht abgegeben wird heute schon, der persönliche Glaube. Und Jesus betont das auch, wenn er sagt im Markus-Evangelium, wer da glaubt und getauft wird, der wird vor Gott bestehen, wer nicht glaubt, wird nicht bestehen. Und darum wollen wir ja auch immer wieder bitten, dass die Kinder, wenn sie größer werden, dann auch Jesus Christus in ihrem Herzen entdecken. Und das möchte ich jetzt auch tun und möchte mit uns beten. Guter Vater im Himmel, du schenkst es immer wieder neu, wenn ein Kind geboren wird, dass wir dich auch darin entdecken als den Schöpfer dieser Welt. Du hast auch Emilia gewollt. Du weißt um sie. Du hast sie lieb in deinem Herzen. Und du möchtest sie auch begleiten ihrem Leben lang. Aber auch ihr heute zusprechen, dass deine Liebe durch das, was Jesus Christus getan hat, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung, dass das alles auch ihr gilt. Und all das, was Jesus auch uns zuspricht. Und dass dein großes Ja erstmal über ihrem Leben auch steht. Und darum wollen wir auch bitten, dass sie dann ihr kleines Ja auch dazu findet, wenn sie älter wird. Hilf auch da den Eltern, Paten, Menschen, die um sie herum sind, dass sie auch sie nicht nur in Liebe und Weisheit begleiten, sondern dass sie auch immer wieder Menschen findet, die ihr auch helfen, den Weg zu dir zu finden, dich besser kennenzulernen. Und so wollen wir sie auch dir jetzt anbefehlen. In Jesu Namen. Amen. So möchte ich euch Eltern, aber auch euch Paten fragen. Gott hat ja in der Taufe seine Liebe auch geschenkt, aber es ist ja auch wichtig, dass ihr selber nochmal deutlich macht, dass ihr das auch wollt, dass Emilia in diesem Gottesdienst getauft wird. So frage ich euch, wollt ihr, dass Emilia getauft wird? So antwortet gemeinsam ja. Und wollt ihr sie auch christlich erziehen und ihr nach bestem Vermögen den Weg weisen zu einem Leben als Christ, so antwortet auch gemeinsam ja mit Gottes Hilfe. Gott stärke euch für diese Aufgabe. Bevor wir sie taufen, lasst uns nun noch miteinander den christlichen Glauben bekennen. Wir erheben uns dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz, beziehungsweise die Tauffamilie, euch Eltern, Paten, Emilia natürlich, bitte schon mal jetzt nach vorne. Wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Welch ein Versprechen Gottes. Jetzt hast du gerade schon gewunken, vielleicht willst du noch mal reinwinken für alle Leute und wir können dich noch mal herzlich begrüßen mit einem kräftigen Applaus auch. Genau, so klatschst du gleich mit. So geht hin im Frieden des Herrn, er selbst der Heiland, er hat euch lieb. Amen. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz.
Genau, und im nächsten Lied, da geht es auch um Ostern, aber gleichzeitig passt es auch zu Emilias Taufspruch, denn es geht darum, dass Jesus, dass die Hoffnung in Jesus einfach immer lebt und egal, wenn Emilia vielleicht gerade nicht so freundlich winkt und vielleicht es gerade nicht so gut geht, dass sie einfach wissen darf, dass die Treue des Herrn nie aufhören wird, dass Jesus immer größer ist als alle ihre Ängste, alle Berge, die vielleicht vor ihr stehen, und das wollen wir ihr einfach gerne nochmal mitgeben.
Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus meine Hoffnung gibt.
So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm, Jesus meine Hoffnung lebt.
Halleluja, preis den Herrn. Der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Jesus, dein Sieg bleibt ewig.
Spielt, wird der Opferbeutel umgegeben für die Kollekte. Vielen Dank schon mal für eure Gaben.
dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm.
Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich Jesus, denn der Tod hat mich gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst.
Ich möchte uns jetzt den Predigttext lesen, und zwar aus 1. Korinther 15, 1 bis 11, aus der Basisbibel. Wem das jetzt nichts sagt, die Basisbibel ist eine neuere Übersetzung, aus der wir in unseren Gottesdiensten gerne lesen. Also aus der Feder des Paulus. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Ihr werdet gerettet, wenn ihr daran festhaltet. Bewahrt den Wortlaut, den ich euch verkündet habe. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist: Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Kephas gezeigt, danach auch den 12. Später zeigte er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil, ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Aposteln. Aber das habe nicht ich getan, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Apostel, das ist unsere Verkündigung und der Glaube, den ihr angenommen habt.
Da ist eine ältere Dame, die ruft ein Bestattungsinstitut an. Und sie erreicht dabei einen jungen Praktikanten. Sie sagt: Ich würde gerne für die Beerdigung meiner älteren Schwester noch einen Kranz bestellen. Geht das? Ja, geht noch, klappt. Und ich habe noch eine Bitte. Dort ist ja eine Schleife und da möchte ich auch gerne einen Text drauf haben. Können Sie mal Folgendes sich notieren? Trude, Ruhe sanft. Am besten gleich auf beide Seiten schreiben. Ach ja, und dann ist da noch was. Ich würde doch gerne, wenn noch Platz ist, dann noch auf Wiedersehen im Himmel. Der Praktikant sagt: Ja, ich habe alles mitgeschrieben. Okay, geht klar. Doch am nächsten Tag ist die ältere Dame dann doch ein wenig verdattert, als sie dann am Friedhof den Kranz sieht und vor allem die Schleife, denn darauf steht dann: Trude, Ruhe sanft, am besten auf beiden Seiten und wenn noch Platz ist, auf Wiedersehen im Himmel. Nun, wir können darüber schmunzeln natürlich, wenn wir das so hören, aber ich glaube, für etliche Menschen, und das haben wir auch gemerkt schon bei diesem Predigtabschnitt gerade, und auch bei dem Evangelium vorhin aus Lukas merkte man, das ist für viele Menschen wirklich eine ernsthafte, echte Frage auch. Gibt es ein Wiedersehen im Himmel? Gibt es überhaupt eine Auferstehung? Gibt es dann auch nicht nur die Auferstehung Jesu, sondern auch die Auferstehung der Toten? Ist das wahr? Und man spürte das vorhin schon ein bisschen ab, auch bei der Lesung aus dem Lukas-Evangelium, wie die Jünger sich, die Männer sich schwer taten mit dem, was die Frauen dann erzählt haben. Und wir sollten eben nicht meinen, wie man landläufig das manchmal so hört, wir sollten nicht meinen, dass diese kritische Frage nach der Auferstehung Jesu nur eine Frage ist der sogenannten aufgeklärten Europäer der Neuzeit. Überhaupt nicht. Nein, wir merken schon den Jünger und Jüngerinnen damals, fiel es sehr schwer, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Und wir merken jetzt auch hier, wenn Paulus hier darüber schreibt, an die Gemeinde zu Korinth, einer noch recht jungen Gemeinde, die er gegründet hat, da sind dann auch Zweifel und Fragen da. Wie ist das denn mit der Auferstehung Jesu? Denn all das widerspricht ja all unserer menschlichen Erfahrung. Das ist ja für manche sowas wie ein Attentat auf unser Intellekt, auf unseren Verstand. Dass dein Toter, der mausetot ist, wieder aufersteht nach 2-3 Tagen. Nun reagiert der Apostel Paulus darauf. Als er merkt, in Korinth, seiner Gemeinde, gibt es da ganz grundlegende Fragen für so ein fundamentales Thema, eben der Auferstehung. Reagiert er vielleicht brüskiert, so nach dem Motto, Mensch, das müsst ihr doch einfach glauben, wenn ihr Christen seid. Und vor allem merken wir, er maßt es sich jetzt auch nicht an. Das wäre das andere, dass er jetzt sagt, ich will es euch mit folgendem beweisen. Auch nicht. Aber er will ihnen so etwas mitgeben, wie etwas wie Argumente, die für sie an die Hand gegeben werden, die ihnen helfen sollen, an die Auferstehung zu glauben. Und vielleicht hilft uns das genauso auch heute, wenn wir selber vielleicht uns entdecken, uns tut dieser Punkt im Glauben immer wieder sehr, sehr schwer. Ich möchte das in drei Abschnitten machen, kurzen Abschnitten. Erstmal schaut, so sagt er, schaut auf das Zeugnis der Heiligen Schrift. Das andere, was er sagt, achtet auch auf die Augenzeugen. Und zuletzt sagt er, hört auf den Kronzeugen. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Erstens, schaut auf das Zeugnis der Heiligen Schrift. Paulus zitiert ja hier im Grunde am Anfang so etwas wie ein urchristliches Glaubensbekenntnis, das eine Vorform war wahrscheinlich von dem, was wir so jetzt auch gerade vorhin bei der Taufe gesprochen haben. Da werden schon einige Sachen kurz genannt, dass Christus für uns und für unsere Sünden gestorben ist, nach der Schrift wird betont. Und dass er dann auch am dritten Tag auferstanden wird und wieder wird betont nach der Schrift. Also nach dem Motto, schaut also hinein. Und mit Schrift ist ja hier noch nicht die Bibel so, Basisbibel, wie wir sie kennen heute, mit beiden Teilen natürlich bekannt. Das gab es ja noch nicht. Basisbibel sowieso nicht, aber ich meine jetzt auch natürlich noch nicht das Neue Testament. Das ist ja erst später dann so geworden. Aber das Alte Testament. Und es ist so, als wenn Paulus sagt, schaut mal hier hinein. Guckt mal, seht dort die Spuren, die Gott schon gelegt hat. Nur ein paar Stellen, die vielleicht auch dem einen oder anderen ja auch von uns bekannt ist. Mit am bekanntesten ist sicherlich ein Abschnitt aus Jesaja 53, der das Leiden des Knechtes Gottes, des kommenden Messias unterstreicht. Da heißt es zum Beispiel, ich will nur zwei Verse daraus herausnehmen, für wahr, er, dieser Knecht Gottes, dieser Messias, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werde. Aber er ist um unsere Missetat, um unsere Schuld willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten durch seine Wunden. Und durch die seine Wunden sind wir geheilt. So sagt es der Prophet bereits viele, viele Jahrhunderte, sagt er das Leiden des Messias, des Sohnes Gottes schon an. Oder ich denke an Karfreitag jetzt, am Freitag in Holzhausen. Da wurde ja auch der Psalm 22 am Anfang gebetet, gemeinsam. Und da gibt es auch so viele Spuren in diesem alten Psalm schon, der auch lange schon vor Jesus schon bestanden hat. Wenn es da heißt, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt mir am Gaumen, du legst mich in des Todes Staub, den Hunde haben mich umgeben, und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben, durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen mir zu und sehen auf mich. Sie teilen meine Kleider unter sich. Sie werfen das Los um mein Gewand. Und dann heißt es auch an diesem Psalm 22 noch das Gebet, das Jesus spricht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? All das sind Worte und das sind ja nur zwei Beispiele, man könnte noch viel, viel mehr nennen. Nur zwei Beispiele davon, dass das ja schon vorher, lange vor Jesus bereits schon verheißen wurde und diese Spur gelegt wurde, dass eben dieser Sohn Gottes leiden wird. Aber auch seine Auferstehung ist zum Beispiel angekündigt. Auch hier nur mal eine Stelle aus Hosea, dem Propheten, auch lange Zeit vor Jesu. Da wird gesagt, kommt, wir wollen wieder zum Herrn. Denn er hat uns zerrissen, aber er will uns auch wieder heilen. Und dann heißt es, er macht uns lebendig nach zwei Tagen. Er wird uns am dritten Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Wie gesagt, nur drei der Schriftzeugnisse aus dem Alten Testament. Bibelstellen, mit dem wir uns jetzt mal erstmal begnügen wollen, weil wir gar nicht die alle aufzählen können, aber die doch deutlich machen, so will Paulus ja sagen, die schon deutlich machen, dass das Leiden und Sterben Jesu, aber auch seine Auferstehung, dass diese Spur schon von Gott gelegt wurde, lange bevor Jesus kam. Deshalb beachtet das Schriftzeugnis, so sagt er als erstes. Aber als nächstes sagt er auch, achtet auch auf die Augenzeugen. Achtet also neben dem Schriftzeugnis auch auf die Menschen, die ja Augenzeugen der Auferstehung geworden sind, weil sie dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Jetzt mag es manchmal den einen oder anderen wundern, denn normalerweise, so haben wir es vorhin auch im Lukas-Evangelium gehört, werden ja zunächst die Frauen genannt. Jetzt geht Paulus aber auf die Frauen nicht ein, nicht weil er ein Snob ist, oder rat frauenfeindlich, sondern er weiß genau, in der Kultur der Korinther ist es so, das ist vielleicht für uns heute nicht mehr so gut nachvollziehbar, aber damals galt ein Zeugnis einer Frau nicht. Das war nun damals so. Eine Zeugenaussage einer Frau war dort im Umfeld nichts wert. Für uns heute nicht mehr nachvollziehbar. Aber so war es. Und darum hat er gesagt, wenn ich jetzt anfange, dass zuerst die Frauen ihn gesehen haben, das nehmen die sowieso nur als Weibergeschwätz. Brauche ich gar nicht anzufangen. So fängt er an und sagt, nein, denk dran, die Jünger Jesu. Die 11 Jünger, später wurde ja dann Matthias wieder für den Judas dazugewählt. Diese 11 Jünger haben ihn ja dann wirklich gesehen. Und dann nennt er hier noch den Kephas. Kephas ist der aramäische Name für Petrus, der ja auch gerade in der Lukas-Fassung des Evangeliums auftauchte, der dann auch zum Grab lief und erst gar nicht verstehen kann, was da passiert. All den Jüngern ist Jesus Christus dann begegnet. Auch dem Thomas, der noch 8 Tage brauchte, bis er das mal ein bisschen geahnt hatte, dass das stimmt mit der Auferstehung. Bis er dann selber ihn sieht und die Wundmale und merkt, er lebt. Aber damit hört Paulus nicht auf und sagt, naja, die Jünger, sondern noch 500 Leute mehr, Brüder, Glaubensbrüder, haben ihn gesehen. Eine wahnsinnige Größenordnung, die uns so in dem Sinne im Evangelium gar nicht bekannt ist, nur wir spüren dort auch etwas. Wenn man im Lukas-Evangelium weiterliest, das ist zum Beispiel morgen, glaube ich, auch der Predigtabschnitt, dann geht es um die sogenannten Emmaus-Jünger. Das sind keine Jünger, die in den engsten Zwölferkreis der Jünger gehörten. Aber von denen wird erzählt, wie Jesus, als sie enttäuscht, frustriert, niedergeschlagen nach Hause gehen, wie die sich wieder entfernen wollen von Jerusalem, weil ihnen die Welt zusammengebrochen ist durch die Kreuzigung Jesu, wie ihnen der Auferstandene begegnet und wie er mit ihnen spricht und wie sie dann auch erkennen, es ist Jesus, der Auferstandene. Und dann nennt er nochmal einen hier, der Paulus, nämlich Jakobus. Und Jakobus ist der leibliche Bruder Jesu. Und das ist auch ganz erstaunlich, diese Geschichte, weil diese Brüder Jesu, die tauchen nur hin und wieder mal im Neuen Testament auf. Da wird deutlich, dass Jesus noch Geschwister hatte, die nach ihm geboren wurden. Einer ist der Jakobus. Und diese Brüder, die leiblichen Brüder, die tauchen im Neuen Testament immer wieder so auf, dass sie im Grunde Jesus nicht ernst nehmen. Im Markus-Evangelium, wer das mal nachlesen möchte, da steht sogar drin, dass sie sagen, der ist verrückt, der ist übergeschnappt. Der spinnt, unser Bruder, der ist uns peinlich. Und so ähnlich ist es auch später. Im Johannesevangelium wird auch noch erzählt, wie sie ein paar Mal in die Parade fahren, wie sie ihn ein paar Mal auf einen ganz anderen Weg bringen wollen, weil sie ganz anderes lieber vor ihm gesehen hätten. Aber ausgerechnet dieser Bruder Jakobus, der nicht ernst nehmen wollte, ihm begegnet auch Jesus, der Auferstandene, nach dem Kreuzestod. Und das Interessante ist, dadurch ist dann Jakobus zum Glauben gekommen und gehört dann später sogar zu den Säulen der Urgemeinde, zu denen, die mitgeleitet haben. Und der sogar bereit war, und das wissen wir nicht mal aus der Bibel, sondern aus einem jüdischen Geschichtsbuch von Josephus, dass er sogar bereit war, für seine Überzeugung, sich 62 nach Christus hinrichten zu lassen. All das stellt Paulus vor Augen. Er weiß genau, gut, es sind andere, die das gesehen haben, aber noch einige davon leben noch, die könntet ihr noch befragen, sagt er. Habt auch das Zeugnis der Augenzeugen im Blick. Es ist nicht irgendwie so eine Geheimlehre, die entstanden ist. Es gibt Menschen, die das gesehen haben, die das bezeugen können bis heute. Und dann zuletzt nennt er sich selbst als den Kronzeugen. Naja, jetzt kann man denken, oh, Paulus, bist du nicht ein bisschen übergeschnappt? Nimmst du dich da vielleicht nicht ein bisschen zu wichtig? Aber er sagt es selber, nee, ich stelle mich deshalb hier ans Ende, nicht weil ich besonders wichtig bin, im Gegenteil, ich bin, so könnte man das Wort übersetzen, ich bin eher so etwas wie eine Missgeburt, eine Scheusal, weil ich lange Zeit den Anspruch Jesu nicht akzeptieren wollte. Nicht nur das, ich habe Christen blutig verfolgt, ich habe mitgeholfen, dass Menschen umgebracht wurden, ins Gefängnis gebracht wurden, nur weil sie Christen waren. Aber dann, und wir können das ja nachlesen in Apostelgeschichte, Kapitel 9 wird ja berichtet, wie dann vor Damaskus, schon lange nach der Himmelfahrt Jesu, Jesus Christus ihm erscheint, von oben her, vom Himmel her, ihn anspricht, Saulus, Saulus, sein ursprünglicher Name. Was verfolgst du mich? Und dann kapiert er plötzlich das Wunder der absoluten Barmherzigkeit Gottes, der Liebe Gottes, dass dieser Gott, der eigentlich so sauer auf ihn sein müsste, Jesus Christus, der ihn doch verachten müsste, dass er ihn zu sich ruft und ihn total verändert. Und wie aus dem Verfolger ein Nachfolger Jesu wird, ja mehr noch ein Missionar, ein Zeuge, der das Evangelium in die ganze Welt hineinträgt. Auch das ist eigentlich vom Verstand her nicht zu fassen, was dort passiert. Aber wir merken etwas dadurch, was Paulus hier sagen will, dass er sagt, die Schriftzeugen, die Augenzeuge, nehmt noch mein Leben. Dann merkt ihr, Ostern, das hat nicht nur etwas zu tun mit einem Standpunkt, mit einer Einstellungssache, sondern wo Jesus Christus, der Auferstandene, einem Menschen begegnet, und das gilt heute genauso noch, da verändert er Menschen. Und daran spürt ihr, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Daran können wir auch heute spüren, dass Jesus unter uns ist, dass er dann in unser Leben hineinfuscht, unser Leben verändert und es tun kann. Ich möchte mit einer kurzen Sache enden. Wilhelm Busch ist vielleicht manchen noch bekannt. Ich meine nicht den, der die Kinderbücher geschrieben hat, sondern ein ganz origineller, mutiger Pastor aus dem Ruhrgebiet. Der muss irgendwann so 50er, 60er Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann er gestorben ist, gelebt haben und war ein sehr, sehr mutiger, aber origineller Zeuge Jesu. Ich habe ihn selber leider nicht mehr persönlich miterleben können, obwohl ich ja aus dem Ruhrpott bin. Aber viele der Gemeindeglieder damals, der Gemeinde, zu der ich ging, kannten ihn noch, unter anderem auch der Pfarrer meiner Gemeinde. Und er hatte einmal Folgendes erzählt, und das fand ich, habe ich mir bis heute eingeprägt. Er erzählte von, dass Wilhelm Busch mal, der ja in Essen wirkte, unter anderem auch als Pastor im Weigelhaus, dass er mal in einem Leserbrief aufgerufen wurde, öffentlich, in einer sehr auflagenstarken Zeitung im Ruhrgebiet, zu einer Podiumsdiskussion. Er wurde aufgefordert von einem Leserbriefschreiber, der stadtbekannt war als Atheist, also als einer, der die Existenz Gottes, auch die Existenz eines auferstandenen Jesu geleugnet hat. In einem öffentlichen Leserbrief sollte er aufgefordert werden, in der Stadthalle eben bereit zu sein zu einer Podiumsdiskussion mit diesem Atheisten. Pastor Busch nahm das Angebot an, in dem Sinne, dass er sagte, naja, wenn er einen Leserbrief schreibt, schreibe ich auch ein. Schreibt auch an die Zeitung, sagt dann ganz offen, ich bin gerne bereit, dieses Gespräch, diese Diskussion anzunehmen. Ich habe nur eine ganz, ganz kleine Bedingung. Ich möchte nicht so gerne alleine kommen. Ich bringe noch einige Leute mit, und zwar Leute, die durch das Leben des auferstandenen Jesus verändert wurden. Da nennt er so ein, zwei, er dachte so an jemand, der Alkoholiker war, den aber der Glauben davon trocken gemacht hat. Er schreibt von einem Jugendlichen, der drogenabhängig war, der aber Jesus von seiner Sucht befreit hatte. Er schreibt von einer schwerkranken Frau, man hatte keine Hoffnung mehr, man betete über sie und sie wurden nochmal gesund. Und er sagte, ich bringe so ein paar Leute mit und ich möchte Sie auch bitten, bringen Sie doch auch Leute mit. Bringen Sie doch Leute mit, wo diese atheistische Lehre Sie auch positiv verändert hat. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt. Ich weiß noch, mein Pastor sagte nur, das Interessante war, man hörte nichts wieder. Man hörte nichts wieder. Es kam keine Antwort, es kam auch nie zu dieser Podiumsdiskussion. Dieser Mann, der eigentlich den Pastor dafür aufgefordert hatte, hat dann gekniffen. Vielleicht, weil er niemanden kannte, den der atheistische Glaube jetzt irgendwie verändert und positiv bewirkt hat. So merken wir auch, glaube ich, etwas. Auch wenn Paulus so dafür kämpft und er sich müht, die Auferstehung groß zu machen. Es geht letztendlich immer nicht nur um eine Glaubenshaltung, sondern dass er sagen will, ja, so ist es. Lasst Jesus in euer Herz rein und ihr spürt das, er lebt bis heute, weil er der auferstandene Herr ist, weil er Herzen verändern kann. Und das wünsche ich auch uns, dass wir das so hören, auch an diesem Ostermorgen. Jesus möchte auch unser Herz erreichen, verändern. Da sind es vielleicht nicht solche Sachen, wie ein Busch so vor Augen hatte, wo er Menschen hatte. Vielleicht ist es bei uns andere Dinge, die er verändern will. Beim einen oder anderen, der Jähzorn, die Ungeduld, manchmal Hetz- und Hassgedanken. Es gibt so vieles, was unser Herz auch vergiften kann. Aber Jesus will es verändern. In diesem Sinne dachte ich, lass uns das nochmal am Ende zurufen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Lass uns so nochmal schließen. Einmal, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und jetzt singen wir ein Lied, er ist erstanden. Und das steht auch im Gesangbuch. Ich sage das wieder denen, die auf dem Livestream zugucken. Wer dann Gesangbuch hat, 116, dann kann man sogar zu Hause mitsingen. Und danach werden wir etwas hören, da ist noch etwas geplant, eine Veranstaltung direkt danach, sagt der Richard gleich noch was dazu.
Er ist erstanden, Halleluja, freut euch und singet Halleluja. Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen erführt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt. War begraben 3 Tage lang, ihm sei auf ewig Lobpreis und Dank, denn die Gewalt des Todes ist zerstört, selig ist wer zu Jesus gehört. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, fürchtet euch nicht, ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. Sehet, das Grab ist leer, wo er lag. Er ist erstanden, wie er gesagt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben. Jesus bringt Leben, Halleluja. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freut sich alles, was lebt. Was Gott geboten ist nun vollbracht, Christ hat das Leben wiedergebracht. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Er ist erstanden, hat uns befreit. Dafür sei Dank und Lob alle Zeit. Uns kann nicht schaden, Sünd oder Tod. Christus versöhnt uns mit unserem Gott. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja.
Gemeindebriefleser sind schon längst informiert. Und das, was ich zu sagen habe, ist auch nur für die Senioren. Die anderen müssen jetzt nicht zuhören. Also, nach dem letzten Mitarbeitertreff stellte sich heraus, dass in unserer Gemeinde Kreise für die Senioren kaum noch stattfinden und dass da nicht mehr viel Raum zur Begegnung ist, zur Gemeinschaft. Und das hat den Wolfgang Päßler irgendwie ziemlich bewegt. Dann sprach er mich an und wir haben dann auch noch das Ehepaar Collin angesprochen. Und was jetzt aber rausgekommen ist, ist der Wunsch, einen neuen Kreis ins Leben zu rufen. Nicht nur der Wunsch, auch die Tatsache soll folgen. Und dazu möchten wir uns zum ersten Mal am Donnerstag, am 20.04. um 10.30 Uhr, also morgens 10.30 Uhr, nicht abends, im Gemeindehaus Niederdresseldorf treffen. Das erste Treffen soll auch dazu sein, Ideen, Erwartungen zu hören von Ihnen, von euch und auch ein bisschen zu sagen, was wir vorhaben. Wir planen ein buntes Programm, nicht jedes Mal Kaffee trinken, das können wir ja zu Hause. Vielleicht mal einen Ausflug, ein Spielenachmittag singen oder es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also bitte, ihr lieben beweglichen Senioren, kommt in Bewegung und kommt zu unserem, ja, wie man heute sagen würde, Kick-Off-Meeting, oder? Ja, das ist aber jetzt kein Wort für Senioren, also für den Startschuss. Herzliche Einladung und wir hoffen, dass da ein lebendiger Kreis draus wird, der Gemeinschaft und die Möglichkeit zum Kennenlernen bietet. Das Datum soll ich nochmal sagen. Habe ich doch, ne? Nochmal. 20.04. Donnerstag, 20.04. um 10.30 Uhr nachzulesen auf Gemeinde 10 im Gemeindebrief. Das Bild darunter passt nicht so ganz zu dem obigen Artikel, aber das macht ja nichts.
Gut, danke schön. Ja, wir haben das ja gemerkt, dadurch, dass die Frauenhilfen nicht mehr da sind, ist da wirklich eine sehr, sehr große Lücke entstanden. Aber wir haben noch viele, viele Menschen, die sind so im reiferen Alter, so möchte ich mal sagen. Du hast gesagt, gerade Kick-Off-Meeting. Ich war schon überlegt, Oldtimer-Meeting. Aber wie auch immer man sagen kann, herzliche Einladung.
Ich bitte doch, Herr Pfarrer.
Ja, ja, ich gehöre ja selbst schon langsam dazu, ich weiß. So ist es. Ja, ich möchte auch noch eine Sache noch mal sagen, die ist schon immer wieder gesagt worden, aber weil das so toll ist, da ist ja im Moment so ein Osterweg in Holzhausen rund um den Sportplatz-Fahrradweg. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das jetzt noch mal gewechselt worden. Da soll ja noch mal ab heute, glaube ich, noch mal ein extra Teil sein für Ostern. Ist das richtig? Bitte? Ist doch geblieben. Aber wer noch nicht da war oder gesagt hat, das ist so toll, dann sogar noch mal vorbeigehen. Heute ist ja das Wetter wunderschön, war ja nicht immer so. Und ist wirklich eine tolle Sache, noch mal dazu die Einladung und zu gucken für den Osterspaziergang. Nun lass uns noch zum Abschluss miteinander beten, das Vaterunser beten, um Gottes Segen bitten und dann haben wir noch ein Schlusslied, ein Osterlied zum Abschluss. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, guter Vater im Himmel, wir dürfen und können nur danken darüber, was passiert ist. Wir können es mit dem Verstand nicht erfassen, dass nicht nur dein Sohn auf diese Welt gekommen ist, auf unsere Welt, dass er seine Füße in unsere kaputte Welt gesetzt hat, auf Augenhöhe gekommen ist, gelitten hat und dann noch diesen grausamen Tod am Kreuz erlitten hat, sondern dass er auferstanden ist und lebt. Und dass wir so auch Gottesdienst feiern dürfen. Gottesdienst feiern, weil wir damit rechnen, dass du uns hörst, dass du für uns da bist, dass deine Gnade, deine Vergebung und all das, was du uns schenken willst, dass das gilt, bis heute, auch dein Trost. Herr, wir wollen dich immer wieder auch gerade für Menschen bitten, die so an einen Punkt kommen, wo sie vielleicht auch, wie die Jünger am Anfang, auch von Zweifeln bewegt sind, von Fragen, dass du ihnen schenkst, dass Menschen bis heute auch dich entdecken und auch spüren, du kannst Herzen verändern. Und andersrum wollen wir auch immer wieder danken, dass auch bis heute Menschen auch zum lebendigen Glauben kommen, auch bei uns hier vor Ort in der Gemeinde, dass du da immer wieder auch wirkst und Menschen hinzurufst. Und wir wollen damit auch immer wieder rechnen und darum auch bitten. Wir wollen dir nochmal Emilia Norbe anbefehlen, die wir getauft haben. Wir wollen dich nochmal bitten, dass du sie begleitest in ihrem weiteren Leben und dass du ihr konkurrenzlos wichtig wirst in ihrem Leben. Aber insgesamt wollen wir auch bitten in diesem Gottesdienst an die Kinder, die hier immer wieder getauft werden, an die Kindergruppen, die wir haben, oder auch gerade für die ganz kleinen, Minigruppe, Rappelkiste, wollte ich auch da bitten, dass es auch dort schon erste Begegnungen gibt, so dass Kinder irgendwo entdecken, du bist für sie da und dass du auch die Eltern immer wieder dabei stärkst. Wollte ich nochmal für unsere Konfirmanden bitten, die letzte Woche konfirmiert wurden. Weißt um all das, was ihnen mitgegeben wurde, und wir wollen dich bitten, dass du ihnen weiter nachgehst, aber auch unseren Katechumenen, auch denen, die noch skeptisch sind, die vielleicht noch immer noch nicht wissen, warum sie sich überhaupt konfirmieren lassen wollen, weil sie vielleicht vom Herzen dich noch nicht erkannt haben. Du kannst es auch da schenken, dass du ihnen groß wirst. Guter Vater im Himmel, und wenn wir uns hier in aller Freiheit treffen dürfen, wenn wir sogar Livestream zeigen dürfen, in die Öffentlichkeit gehen dürfen, so wissen wir, das ist nicht überall in dieser Welt so. Es gibt Christen, die gerne heute in Gotteshäusern feiern dürfen, die aber sich zurückziehen müssen in Wälder, in Baracken und Häusern, weil sie nicht öffentlich Gottesdienst feiern dürfen in ihren Ländern. Wir wollen dich bitten für alle Christen, die unterdrückt, die diskriminiert werden in ihren Ländern, die verfolgt werden oder die sogar im Gefängnis sitzen. Sei du ihnen besondererweise nah. Und wir wollen dir auch immer wieder die Unruhepunkte dieser Welt bringen. Du weißt um so viele Stellen, Moment, dass es in Israel hin und her geht, aber auch immerhin noch, weiterhin noch in der Ukraine Krieg ist. Auch da, wir wollen dich immer wieder bitten um Frieden und dass du es schenkst, dass es irgendwie möglich ist, dass Menschen auch wieder aufeinander zugehen. Und all das, was wir sonst auf dem Herzen haben, bringen wir vor dich und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unter den Segen Gottes dürfen wir in diese Ostertage gehen. Gottes Segen leuchte euch wie das Licht am Ostermorgen. Gottes Friede begleite euch, Gottes Liebe beflügle euch und Gottes Freude rühre euch an. Christus ist auferstanden. In diesem Glauben, in diesem Vertrauen segne euch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Wir singen noch einmal.
Ich lade Sie ein, das auch im Stehen zu tun, weil das ist ein flottes Lied und dann können Sie besser singen und die Nachbarn hören vielleicht auch was davon.
Sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der Auferstandene kann hier nicht mehr sein. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er lebt und will zum Leben uns befreien.
Unsere Welt ist bedroht von der Angst und vom Tod. Doch wo er ist, regiert das Licht. Und Leben, das der Tod nicht mehr zerbricht.
Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der Auferstandene kann hier nicht mehr sein. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er lebt und will zum Leben uns befreien.
In der Welt herrscht die Nacht, herrschen Geld, Gier und Macht. Doch woher ist, wird alles neu. Die Liebe lebt und Menschen werden frei.
Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der Auferstandene kann hier nicht mehr sein. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der lebt und will zum Leben uns befreien.
Diese Welt wird vergehen. Jede Ruhe bleibt mal stehen.
Doch wo er ist, ist Ewigkeit. Er kommt zu uns, wir sind für
nicht mehr sein. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er lebt und will zum Leben uns befreien. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der Auferstandene kann hier nicht mehr sein. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der lebt und will zum Leben uns befreien. Er lebt und will zum Leben uns befreien. Er lebt und will zum Leben uns befreien.
Frohes an euch!
Jawohl!